NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
27. Juli 1943. Der schwerste Bombenangriff auf Hamburg.
Der Alarm muss auch während der 23:30 angefangen, bis 00:30 ungefähr. Da sind ja viele Leute sofort runter. Wir mussten ja auch sofort, da kam schon die Luftschutzwarte los runter. Ne?
Es gab immer Voralarm und es gab Vollalarm. Bei dem Vollalarm wurden die Türen verriegelt. Ganz schwere Eisentüren und die hatten Hebel, sodass da also nichts durchdringen konnte.
Und dann hörte man mich, da kommt schon das Brummen von den Flugzeugen.
Und dann hörten wir draußen die Einschläge und der Bunker wackelte. Der ging auf und nieder und rechts und links.
Der gesamte Bunker besteht aus vielen kleinen Kammern. Jede Kammer, im Original Zelle genannt, war im Grunde für eine Familie gedacht. Man hatte 1940, 41 so den Gedanken, dass das läuft alles relativ glimpflich ab. Und man wollte aber auch der Bevölkerung ein Sicherheitsgefühl vermitteln. Man hat diesen Bunker auch nicht Luftschutzbunker genannt, sondern Luftschutzhaus. Das klingt schon mal viel besser, viel harmloser als Luftschutzbunker.
Oliver Wiklinski führt die Besuchergruppe in eine der Bunkerzellen. Ursprünglich befanden sich darin zwei Betten mit 3 Etagen, eine Sitzbank und eine Ablagefläche für das Luftschutzgepäck, erzählt der Hobbyhistoriker. Doch im Verlauf des Krieges, als immer mehr Menschen Zuflucht im Bunker suchten, wurden die Betten wieder ausgebaut.
Es waren ursprünglich 625 Liegeplätze und 132 Sitzplätze vorgesehen in diesem gesamten Bunker. Und wenn man so Berichte aus der damaligen Zeit liest, hört man immer wieder, die Bunker waren 3- bis 4-fach überbelegt.
Bis zu 4000 Menschen haben hier in drangvoller Enge auf den Bänken gekauert und auf Entwarnung gewartet. Auch im Juli 1943. Hamburg hat schon mehrere Bombenangriffe erlebt. Aber was in der Nacht vom 24. auf den 25. beginnt, übertrifft die schlimmsten Befürchtungen. Es ist die Hölle. Eine sorgfältig geplante Hölle. Die Alliierten erhoffen sich davon eine Wende des Krieges. Operation Gomorra heißt das Codewort, unter dem die Bombardierung Hamburgs stattfindet. Ein Verweis auf die Bibel und den alttestamentarischen Gott, der die sündige Stadt mit einem Regen aus Feuer und Schwefel bestraft.
Der Bunker hat 4 Geschosse, Erdgeschoss, 1., 2. und 3. Obergeschoss, 18 Meter breit, 31 Meter lang, hat 1,10 Meter starke Außenwände und eine 1,40 Meter starke Decke aus Stahlbeton. Das war 1941 die Stärke, die man brauchte, um einen bombensicheren Bunker zu bauen.
Es ist ein ungewöhnlich heißer Sommer. Seit Wochen hat es nicht geregnet, als die Operation Gomorra mit einem Nachtangriff der Briten beginnt. Über 700 Bomber werfen ihre zerstörerische Last über der Stadt ab. Tonnenweise, so viel wie noch nie. Am Dienstag kurz vor Mitternacht schrecken die Menschen wieder auf und rennen in den Bunker. Ob in der Panik und in dem Gedränge wohl jemand die Wandgemälde dort betrachtet hat? Von der Existenz der Bilder weiß heute kaum jemand. Wenn Oliver Wiklinski eine Besuchergruppe durch den Bunker in Eimsbüttel führt, erntet er jedes Mal ungläubiges Staunen.
Dieser Hochbunker hier ist der einzig in Hamburg noch vorhandene Hochbunker, wo man mehrere solche Wandgemälde sieht. Es werden dort alte Hamburger Ansichten gezeigt. Es werden Originale aus Hamburg gezeigt, Zitronenjette und solche Leute. Man wollte einfach so ein bisschen gute Stimmung machen, an die gute alte Zeit hier erinnern, wenn es draußen wackelt und brummst.
Der zweite Großeinsatz der Briten, heute vor 70 Jahren am 27. Juli 1943, ist der schwerste Bombenangriff, den Hamburg erlebt. Wieder sind weit über 700 Bomber daran beteiligt. Und wieder orientieren sich die Piloten, wie bei allen Angriffen der Operation Gomorra, bei ihrem Anflug auf die Stadt weisungsgemäß an der Nikolaikirche, dem höchsten Gebäude im Zentrum Hamburgs. Doch diesmal drehen sie kurz vor dem Ziel nach Osten und werfen ihre Bomben über den Wohngebieten ab. Durch die wochenlange Hitze vorher herrscht eine extreme Trockenheit und die Häuser brennen wie Zunder.
Das war nur ein Stück Feuer. 4, 5 Stadtteile
zusammen. Und die Häuser sind zusammengefallen und die Leute sind fast zu 90% nicht rausgekommen.
Es wurde ja immer unheimlicher. Die Kanister fielen ja von oben runter, man hörte das ja auch. Und es wurde ja immer rauchiger. Man bekam ja keine Luft mehr. Licht ging aus, rings um uns brannte es. Und ich bin nachher ins Wasser gesprungen.
Am Ende dieser Nacht sind rund 30.000 Menschen tot. Erstickt, verschüttet, verbrannt, durch die Hitze ausgetrocknet, mumifiziert und nicht mehr zu identifizieren. Die dicht besiedelten Stadtteile östlich der Hamburger Innenstadt, in denen überwiegend Arbeiterfamilien wohnen, sind fast vollständig zerstört. Allen voran Rothenburgs Ort, Hammerbrook und Bockfelde.
Und dann versuchte ich, aus diesem Chaos herauszukommen. Wir glaubten, es sei immer noch Nacht. Es war schwarz und stickige Luft, ganz schwarz, wie in einer Nacht ohne Mond. Ja, und dann rief man uns zu, es ist schon mittags. Man konnte es gar nicht fassen, denn zum Überlegen hatte man ja auch keine Zeit. Also ich rannte dann durch die Straßen, mein Mann und meine Mutter mit mir. Ich wollte raus.
Die Bombardierung Hamburgs ist die Reaktion der Alliierten auf Warschau 1939, Rotterdam 1940 und Coventry 1941. Bei den Angriffen der deutschen Luftwaffe waren mehrere tausend Zivilisten umgekommen. Angefangen hatte der grausame Luftkrieg der Deutschen bereits 1937 mit der Zerstörung von Guernica durch die Legion Condor. Die Alliierten verfolgen mit der Operation Gomorra eine ganz neue Strategie. Sie hatten auch vorher schon Industrieanlagen und Städte bombardiert, um Hitler in die Knie zu zwingen. Diesmal gehen sie effektiver vor. Ziel ist es, nicht nur einzelne Objekte zu zerstören, sondern die Hansestadt großflächig lahmzulegen, ohne selbst ein allzu großes Risiko einzugehen. Ein Flakhelfer erinnert sich.
Wir waren zu viert oder fünft am Kommandogerät. Das ist also ein Gerät, womit man Flugzeuge im Himmel erfassen kann. Dann werden die Schusswerte in dem Ding ermittelt. Und wir konnten die Flugzeuge nicht mehr messen, weil die Silberstreifen vom Himmel schmissen.
Die Silberstreifen bestehen aus Staniol und stören den Radar. Sie sollen verhindern, dass die deutsche Abwehr die Bomber orten und abschießen kann. Die Luftangriffe auf Hamburg folgen einem ausgeklügelten Plan, erklärt der Publizist Jörg Friedrich, Autor des Buches »Der Brand – Deutschland im Bombenkrieg«.
Als erstes fallen Minenbomben und die Mine erzeugt keine Explosion, sondern eine Druckwelle. Diese Druckwelle deckt die Dächer ab und drückt die Fenster ein. Dadurch werden die Häuser zu potenziellen Kaminen.
Über 2300 Tonnen Stabbrandbomben fallen allein in dieser einen Nacht vom 27. auf den 28. Juli 1943 auf Hamburg. Und die Folgen sind verheerend. Es kommt zu einem Feuersturm, ausgelöst durch eine thermische Reaktion. Durch die sommerliche Hitze, die Trockenheit und die Brände entsteht ein Zug nach oben wie in einem Kamin.
Die heiße Luft saust in die Höhe. So bildet sich im Brandkern ein Vakuum. Und dieses Vakuum saugt den Sauerstoff auf der Fläche an. Und es entsteht horizontal ein Orkan wie ein Pazifik-Hurrikan. Und er schleudert Mensch, Tier, Gerät in das Zentrum dieses Kamins.
Jörg Friedrich schildert die Folgen der großflächigen Bombardierung von Wohngebieten und das Leid der Bevölkerung. Menschenverachtend nennt er die Strategie der Alliierten und hat mit dieser Zuspitzung nach Erscheinen seines Buches 2002 eine erregte Debatte ausgelöst. Denn damit rückt er die Deutschen als Opfer in den Fokus. Viele Historiker halten seine Darstellung für zu einseitig, darunter der in Oldenburg lehrende Malte Thiessen.
Wichtig ist, dass man sich diese Strategie und diese Ereignisse im jeweiligen historischen Kontext ansieht. Und auch in Großbritannien sind diese Flächenbomben normalerweise umstritten. Aber tatsächlich dann als einzige Möglichkeit werden sie gesehen, um in diesem Krieg die Kriegswende zu bringen.
Die großflächige Bombardierung Hamburgs im Juli 1943 richtet sich explizit auch gegen die Zivilbevölkerung. Die Briten nennen das Moral Bombing. Das heißt, sie wollen die Durchhaltemoral der Deutschen brechen und sie in die Flucht treiben. Das erfahrene Leid, Menschen neben sich sterben zu sehen und alles zu verlieren, würde den Widerstand wecken. So das Kalkül.
Und das Gegenteil geschah. Nazi-Volk und Nazi-Führung verbanden sich enger und dichter als je zuvor, denn das Erste, was die Bombe erzeugt, ist nicht ein Hunger nach Politik und nach Revolution, sondern Durst, das Verlangen nach einem Teller Suppe, nach einem Dach über dem Kopf, nach einem Milchtopf für das Kind, nach einem Kinderwagen, nach einem Mantel.
Der Befund Jörg Friedrichs Jahrzehnte nach dem Krieg. Für die Alliierten damals stellte es sich etwas anders dar, betont der Historiker Malte Thiessen.
Tatsächlich ist das Ziel dieser Bombardements, die Stadt lahmzulegen, die Rüstungswirtschaft lahmzulegen und den Rüstungsstandort Hamburg. Aber natürlich wird in Kauf genommen, dass die Zivilbevölkerung, die Arbeiter in diesen Rüstungsbetrieben, aber eben auch alle anderen sonst auch getroffen werden. Das ist die Strategie des Moral Bombing, wie es heißt. Wie weit gehe ich, um das Dritte Reich niederzuringen? Welchen Preis muss die Zivilbevölkerung dafür zahlen?
Antworten, um die bis heute gerungen wird. Wie die Zivilbevölkerung die Operation Gomorra erlebt hat, erzählen Berichte von Zeitzeugen.
Wir sind dann gelaufen über die Schienen, bis wir auch irgendwo in der Ecke zusammensackten und erstmal ausgeruht haben. Und ich meine, da haben wir ohne Bewusstsein ein paar Stunden verbracht. Ich weiß es nicht mehr.
Es kam hier über den Hof in der Katastrophennacht plötzlich eine Frau splitternackt im hochschwangeren Zustand angelaufen. Sie war in Hammerbrook ins Wasser gesprungen, in einen der Kanäle dort, und ist dann mit irgendwelchen anderen Menschen wieder aus dem Wasser heraus und ist also nackt von Hammerbrook hier zur Hauptfeuerwache. Ich möchte annehmen, dass eben in vielen anderen Fällen die Leute in ihren Kellern einfach apathisch zum Schluss sitzen geblieben sind und haben dann ein fürchterliches Ende gefunden.
Im Bunker am Stellinger Weg hängen Fotos vom Feuersturm. Sie zeigen Erwachsene, die durch die Hitze geschrumpft sind, auf die Größe von Kindern. Schwarz verkohlte Leiber, Paare, die Hand in Hand auf dem Boden liegen. Einzelne Gliedmaßen, ein Gesicht ohne Nase, Leichenberge.
Das sind Originalfotos von der Hamburger Feuerwehr. Die sind gemacht worden in den Feuersturmgebieten. Da sind dann die Leichen, die nicht identifiziert wurden, sind fotografiert worden. Und so sahen die Menschen aus, die im Feuersturm zu Tode gekommen sind.
Hobbyhistoriker Oliver Wiklinski führt die Besucher durch endlose Gänge. Früher brannten hier schwache Funzeln, um Strom zu sparen. Der Verein, der die Führungen anbietet, hat überall Neonröhren anbringen lassen. Sie tauchen die Szenerie in ein surreales weißes Licht.
Hier ist der zweite Eingang. Sie mussten so ums Eck gehen zweimal durch die Gasschleuse. Die Eingänge waren immer besonders gesichert, weil sie auch immer ein Schwachpunkt waren bei einem Bunker. Also wenn eine Bombe vor dem Eingang explodiert ist, musste man sicher gehen, dass der Druck nicht direkt in den Bunker reinlaufen konnte.
Für viele Hamburger bedeuten die Angriffe auf ihre Stadt im Juli 1943 tatsächlich eine Wende. Wenn auch nicht im Sinne des Moral Bombing, dass sie aktiv Widerstand geleistet hätten. Aber die Stimmung verändert sich. Maike Thiessen verweist auf wissenschaftliche Studien.
Es geht zwar irgendwie weiter, aber die Rüstungswirtschaft, obwohl sie in den ersten 2-3 Monaten relativ gut wieder aufgebaut wird, kommt nie wieder auf den Stand vor den Angriffen zurück. Und innerhalb der Bevölkerung macht sich eine Apathie breit, die tatsächlich im Grunde schon eine Kriegsendengesellschaft vorwegnimmt.
An die Opfer des Feuersturms in Hamburg erinnert seit 1952 ein Denkmal. Auf lokaler Ebene war das Thema Bombenkrieg nie ein Tabu. So hat es auch zu den Jahrestagen der Operation Gomorra immer Veranstaltungen und Diskussionen gegeben, geprägt vom jeweiligen historischen Kontext. In den 50er Jahren vom Kalten Krieg, später von der Versöhnung mit den Briten und der Friedensbewegung. Jede Zeit drückt der Erinnerung ihren Stempel auf.
Es geht nicht darum, dass man nicht an die Bombenopfer erinnern sollte und dass dieses Leid Leid ist und dass man auch damit umgehen muss, sich damit auseinandersetzen muss. Ein Problem ist aber, wenn diese Opferschilderungen eine Herausgehobenheit suggerieren und andere Opfergruppen aus dem Blick geraten.
Über das Leid der Deutschen im Zweiten Weltkrieg, gerade auch der deutschen Zivilbevölkerung, ist in den vergangenen Jahren viel diskutiert worden. Und gelegentlich konnte man den Eindruck gewinnen, dass aus Tätern Opfer geworden waren.
Und ich hoffe und ich vermute, dass das jetzt zum 70. Jahrestag besser möglich ist. Dass es eben die Geschichten des Bombenkriegs sind, aber eben die Geschichte des Bombenkriegs innen mit den anderen Geschichten.
Im Zeitzeichen erinnerte Heide Soltau an den schwersten Bombenangriff auf Hamburg, der am 27. Juli 1943 stattfand. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.